Gelobt sei der Herr, wir dienen noch den Gott, der noch derselbe ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der damals den Menschen half, der hilft uns auch heute genauso und er möchte, dass wir so kindlich auf ihn trauen. In Gedanken ging ich auch heute zurück an die Entwicklung bei uns in Hamm. Wir hatten ja auch einen kleinen Saal gehabt, der wurde immer kleiner und enger, und wenn wir mit dem Spielchor nach vorne gingen, das war immer so ein Gedränge. Dann kam ja der Gedanke, dass wir auch bauen wollten. Und ein Mann war da in der Gemeinde, der hat den Bau viel kritisiert, hat sogar öffentlich im Gebet Kritik geübt an dem Bau. So viel, ich weiß nicht, einen Handschlag mitgeholfen. Aber Jahre später, dann kamen ja noch Aussiedler dazu, so dass auch der neue, große Saal gefüllt war. Und so dachte ich auch an euch und wünsche euch auch Gottes Segen in allem und dass Gott Gnade gebe, dass Menschen auch hinzukommen und vor allen Dingen auch Seelen, die Gott dienen, befestigt, dass sie Gott die Treue halten bis zu ihrem Ende. Das ist doch so wichtig in dieser letzten Zeit, wenn man auch sieht, wie auch manche das Heil an den Nagel hängt und eigene Wege geht. Mit der Hilfe des Herrn möchte ich heute die Frage behandeln, warum brauchen wir den Heiligen Geist und was bewirkt er? Es ist uns bekannt, dass der Heilige Geist die dritte Person in der Gottheit ist, und wir lesen einige Worte des Herrn, die er selbst über den Heiligen Geist sprach, in Johannes Kapitel 14, ab Vers 16. Johannes 14, ab Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Also ich komme zu euch in Form des Heiligen Geistes. Und warum brauchen wir den Heiligen Geist? Damit wir als Einzelne und auch als Ortsgemeinde erhalten bleiben. Wäre jeder Versammlungsbesuch an jedem Versammlungsort der Gemeinde Gottes mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann würde ja ausgezeichnete Harmonie bestehen. Also wirklich die biblische Einheit. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass auch unter den Aposteln, wie zum Beispiel Paulus und Barnabas, obwohl beide ganz hingegeben geheiligt waren, doch auch meinungsverschieden in der Art der Evangeliumsarbeit entstand. Und doch ging das Werk weiter in Gott wohlgefälliger Weise und es wurde das Evangelium ausgebreitet. Aber der Mangel an geheiligten Menschen in den Gemeinden wirkt sich hinderlich aus. Dann wird es so gehen, wie es auch zu Josuas Zeiten ging. Ich lese da mal aus dem Buch der Richter, Kapitel 2, Vers 10. Da auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt wurden, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht, also eine andere Generation auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da war also Mose, Josua war die nächste Generation, diese Generation starb auch aus, dann kam die nächste Generation, und von der sagt dann Gottes Wort, die haben also die Werke des Herrn nicht gekannt und waren damit nicht so vertraut. Und dann kam so mehr und mehr der Abfall. Und wie wichtig ist es, dass wir auch das beachten, was im Buche Mose steht, dass man den Kindern, den leiblichen Kindern, das Wort Gottes einschärfen soll. Man soll sie unterweisen auf dem Wege, zu Hause und so weiter, dass ihnen doch die großen Taten, die Hilfen Gottes bekannt sind. Und wenn sie sie auch selbst noch nicht erlebt haben, aber dass sie wissen, meine Mutter, mein Vater, sie hatten Gebetserhörungen oder meine Großeltern. Und in diesem Stand des Glaubens will ich auch bleiben. Ich will nicht davon weichen, sondern dem Herrn die Treue halten. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit die Gemeinde gebaut wird. Wir beten, wir tun unser Bestes, wir sprechen Leute an, laden sie ein. Wir wünschen und beten um Bekehrungen. Steht aber der Heilige Geist nicht hinter dieser Arbeit, dann arbeiten wir doch umsonst. Denn so hat es ja schon der Psalmist gesagt, ein bekanntes Wort aus Psalm 127, die Verse 1 und 2, wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufstehet und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er's schlafend. Und dabei werden meine Gedanken an die Sendschreiben geführt, wo auch Gott sagt, ich kenne deine Werke, aber sie sind wertlos vor mir, eben weil der Heilige Geist nicht mitwirkt, nicht mitgehen kann. Da mag der Eifer, der normale menschliche Eifer sehr groß sein, aber wichtig ist, dass des Geistes Feuer in einem jeden persönlich glüht und er ergriffen ist von der Sache und sich vor allen Dingen auch treu zu Gott hält. Nur durch das Wirken des Heiligen Geistes wird das Werk Gottes gedeihen. Christus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und was wir tun, und wenn wir auch einen Menschen ansprechen oder vielleicht auch ein Traktat geben, ja, dann bete ich immer, Herr Gott, segne das. Sprich du zu den Menschen und bewirke du doch, dass die Menschen zu dir finden. Ohne den Herrn können wir nichts tun. Das können wir ebenso auf den Heiligen Geist anwenden. Ohne den Heiligen Geist ist unsere Arbeit vergeblich, können wir nichts tun. Fehlt der Heilige Geist, dann nützt wirklich auch die beste Organisation nichts. Das mag so menschlich gesehen alles wie am Schnürchen ablaufen. Aber wenn der Heilige Geist nicht mitwirkt, dann wird nicht dieses geistliche Feuer in der Gemeinde zu sehen sein. Vielleicht habt ihr schon einmal von dieser Begebenheit gehört oder gelesen. Wahrscheinlich war es in den USA, da wollte dann ein Schwarzer gerne mal auch zu einer Gemeinde zugehörig sein. Er wollte dann, ich sag's mal so, Mitglied werden in der Gemeinde. Und der weiße Prediger, der wollte ihn nicht so recht haben. Er sagt dann, geh mal nach Hause und bete mal, was der Heilige Geist dazu sagt. Und nach Tagen trafen sie wieder zusammen und sagt der Prediger, was sagt denn der Heilige Geist? Dann sagt der Schwarze, nun, der Heilige Geist hat gesagt, ich versuche schon so lange in diese Gemeinde hineinzukommen und kann nicht hineinkommen. Wie viel weniger ich als Schwarzer. Das ist so ein schönes Bild, wie wichtig es ist, dass der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt, wo auch Hautfarbe und Nationalität keine Rolle spielt, sondern das Leben aus Gott ist das Wichtigste. Wer also in der Sonntagsschule mitarbeitet oder in Bibelstunden stattfinden, Gottesdienste, wenn der Heilige Geist nicht mitwirkt, dann bleibt wirklich alles kalt und leer. Der Heilige Geist ist in allen Bereichen und in allen Stunden nötig und soll auch den ersten Platz einnehmen, auch immer wieder in der Gebetsstunde. Und vielleicht habe ich das Beispiel auch schon Ostern erwähnt, ich weiß es nicht, aber bei uns habe ich es, glaube ich, schon mal vorgelesen. Da war eine Gemeinde, die da kam so wenig zur Bibelstunde, und dann hat man beschlossen, wir stellen die Bibelstunde, die Gebetsstunde ein. Da war eine alte Schwester, die hat gesagt, nein, ich gehe zur Bibelstunde. Und dann traf sie mit einem Bruder aus der Gemeinde zusammen und sagt er, wie war's denn in der Gebetsstunde? Na, wie viel waren denn da? Naja, vier. Naja, ich denke, du bist alleine da gewesen. Nein, sagt sie, da war der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und ich. Und das hat dann solch einen Ansporn gegeben, dass da wirklich wieder die Gebetsstunde stattfand und es eine Belebung wurde unter der kleinen Schar. Und wie wichtig ist, wenn jeder Einzelne seinen Ernst sieht, seine Notwendigkeit, auch in der Gebetsstunde da zu sein, dann sieht man, dass der Geist Gottes auch gegenwärtig ist, wenn überall geistliches, pulsierendes Leben vorhanden ist. Wir können auch sagen, dass ohne den Heiligen Geist keine Ortsgemeinde die Berechtigung mehr hat, sich Gemeinde Gottes zu nennen. Dann mag der Name noch dranstehen, und in einem Falle hat man das so ein bisschen umgeändert. Manche nennen sich ja dann evangelische Freikirche. Dann hat ein Bruder gesagt, ist doch gut, dass sie sich umbenannt haben, denn Gemeinde Gottes sind sie nicht mehr. Also das Wirken des Geistes, es muss doch innerhalb der Gemeinde stets merkbar sein. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir als Gemeinde ein geistlicher Bau bleiben. Und der Heilige Geist muss den ersten Platz einnehmen und den größten Einfluss ausüben, so dass auch die Gemeinde an der Wahrheit festhält und mit dem Heiligen Geist erfüllt bleibt. Das ist so notwendig, dass wir auch an diesen biblischen Wahrheiten festhalten. Wir kommen gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Nimmt aber ein anderer Geist den ersten Platz ein, dann nehmen die geistlichen Merkmale mehr und mehr ab. Was dann zu sagen ist, ist das, dass dann in der Gemeinde noch viele Namenschristen vorhanden sind, aber nicht Menschen, Erlöste, Kinder Gottes, Geheiligte, erfüllt mit dem Heiligen Geist durch und durch, wie Gottes Wort es uns lehrt. Nehmen wir einmal Offenbarung 3, Vers 1, da heißt es, das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich weiß deine Werke, denn du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Welch ein trauriges, trauriges Zeugnis, ja. Da war der Name noch da, wie ich auch sagte, da kann auch der Name noch draußen stehen, Gemeinde Gottes, aber, wie wir auch am Freitag hörten, der Amen heißt, der Wahrhaftige, der Treue, der alles weiß, der sagt, du bist tot, du hast nicht mehr Leben aus Gott. Oder auch Offenbarung 3, Vers 16 sagt der Herr, du bist lau, bist weder kalt noch warm. Ich will dich ausspeien aus meinem Munde. Ein vernichtendes Zeugnis sozusagen. Es waren dort Namenschristen, aber ohne Leben aus Gott. Gott kann sich auch andere Menschen und ein anderes Volk aussuchen, wenn eine Ortsgemeinde nicht mehr das ist, was sie sein sollte. Die Arche Noah ist ein Hinweis, oder können wir als Bild für die Gemeinde nehmen. Ich lese da mal Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah, und verdammte durch denselben die Welt und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Hier ist also von Noah die Rede, der die Arche baut und welch einen Glauben und welch eine Ausdauer hatte Noah. Das möchte ich euch auch zur Ermutigung sagen. Wenn wir doch daran denken, er hat gearbeitet, gepredigt, 120 Jahre, und wie viel Erfolg hatte er dann? Ja, gerade seine Familie hat er gerettet und doch sein Bestes getan, und Gott war mit ihm, er handelte im Auftrag Gottes. Und was sagt der Herr, wie wird es sein in der Endzeit? Wie zu Noahs Zeiten. Also ich möchte euch ermutigen, macht auch oder tut euer Bestes da, wo ihr steht, wo ihr seid. Und sollte auch der Erfolg sehr gering sein, wir dienen dem Herrn von Herzen und wollen dem Herrn in Treue nachfolgen. Die Arche selbst, das wissen wir, hatte ja nur ein Fenster. Und wohin wies das? Wo war das angebracht? Nach oben. Und so haben wir auch als Gemeinde doch dieses Vorrecht, immer nach oben schauen. Jedes größere Schiff hat mehrere, hat viele Fenster, aber die Gemeinde hat nur ein Fenster, eine Möglichkeit, um mit Gott in Verbindung zu kommen, durch das Gebet, indem wir nach oben blicken, nach oben schauen. Und diese Verbindung geht über den Heiligen Geist. Er vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen, so lesen wir in Gottes Wort, und er ist auch unser Licht, er ist die Wahrheit, der uns erleuchtet. Der Geist Gottes offenbart göttliche Wahrheiten, enthüllt auch göttliche Geheimnisse, und wir brauchen den Heiligen Geist, um auch mehr und mehr erleuchtet zu werden, um auch in der Wahrheit feststehen zu bleiben. Geht dieses Licht aber verloren, dann wird es selbstverständlich in einer Ortsgemeinde auch dunkel und kalt. Die Arche hatte ja kein Steuer, auch kein Ruder. Und dennoch hatte einer die Aufsicht, und das war Gott. Und so ist es auch in der Gemeinde. Der Heilige Geist ist es, der uns Schutz gibt, der uns führt. Wir sind auf ihn angewiesen. Und so wird auch das Schifflein der Gemeinde so vom Herrn geleitet, geführt, beschützt, bewahrt. Und wir brauchen auch den Heiligen Geist, um in der Wahrheit und der biblischen Lehre zu bleiben. Und da hat der Teufel schon immer versucht, gleich von Anfang an Störungen hineinzubringen. Wir lesen in der Apostelgeschichte Lehrfragen wegen der Beschneidung. Und so kam es auch später immer wieder auf Lehrpunkte an, und Paulus kämpfte gegen da und dort und noch woanders auftretende Irrtümer, wo der Teufel versucht oder falsche Brüder versuchten, Seelen zu verwirren, vom wahren Glauben abzubringen. Und wenn ich jetzt nur einige Punkte nenne, Erlösung oder Heiligung oder die Gemeinde, das sind so wichtige Lehrpunkte. Und wenn, so könnte man das auch aus Erfahrung sagen, Menschen hingehen und nicht mehr klar oder für die klare Lehre der Heiligung eintreten, dann geht auch das andere Licht, auch über die Gemeinde, mehr und mehr verloren. Und in dem Zusammenhang dachte ich, was geschieht im Inneren des Menschen, auch in Bezug auf Christus, wenn ein Mensch, was er vorher besser wusste, der Lehrpunkt über die Heiligung oder die Gemeinde, wenn er den verwirft oder mehr und mehr dazu übergeht, sie anders zu sehen und anders zu lehren. Welch ein Verhältnis bleibt ihm da noch Christus gegenüber? Wenn Christus sagt, ich bin die Wahrheit, ist es nicht so, wer die Wahrheit verwirft, der vergeht sich auch an Christus? Das kann ja gar nicht anders sein, wenn Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und wer nun die Wahrheit angreift und Lehrpunkte entstellt oder falsch lehrt, obwohl er vorher das Licht hatte, der bleibt nicht mehr in dem Stand, den er einmal vor dem Herrn besaß. Ja, Bruder Byrum hat seinerzeit sein ganz deutliches Wort gesprochen. Das war so um 1899, 1900. Da ist man auch hingegangen und manche haben gelehrt, dass man den Heiligen Geist gleich bei der Bekehrung bekommt. Und dann hat Bruder Byrum das entweder in der Posaune niedergeschrieben oder auch öffentlich gesagt. Wir sagen nicht, dass derjenige, der sich mal mit diesem falschen Lehrpunkt beschäftigt, vom Teufel ist. Aber wer die Lehre einmal erkannt und gepredigt hat und jetzt sie anders lehrt, der ist vom Teufel. Und der soll entweder die Gemeinde Gottes verlassen oder soll Buße tun. Eins von beiden. Da sehen wir, wie klar die Brüder die Stellung nahmen, auch bezüglich Lehrpunkte. Heute geht man mehr so tolerant dazu über, die sehen das ein bisschen anders. So sehen das anders. Aber was ist mit der Wahrheit? Und wenn Christus sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben, und wenn die Wahrheit verfälscht wird und der Weg verändert wird, mit der Veränderung der Lehre, da wollen wir uns gar nichts vormachen, tritt auch ein leichteres Christentum auf, so mit meinen Worten gesprochen. Ein leichteres, lockeres Gottdienen, wo man auch den Ernst und die Tiefe des Gottdienstes nicht mehr so sieht, wie es vorher gewesen ist. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir mehr und mehr als Volk Gottes zusammenschmelzen. Und ein Bruder hat früher mal gesagt, wirklich nur Geheiligte können auch die biblische Einheit halten. Wir lesen ja in Johannesevangelium Kapitel 17. Und hier betet er ja auch für die Heiligung in Vers 17, den will ich aber nicht lesen, sondern hier geht ja Christus dann auf die Einheit weiter über. Und ich in Vers 22, und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Das war die Herrlichkeit, die Einheit. Und wenn wir die Jünger betrachten vor Pfingsten, da war die Frage, wer ist der Größte? Und da wollten sie Feuer vom Himmel fallen lassen. Aber nach Pfingsten, als sie durch und durch geheiligt waren, als sie den Tröster bekamen, der sie in alle Wahrheit leiten sollte, da war nicht mehr die Frage, wer ist der Größte. Da hat Petrus und Johannes Hand in Hand zusammengearbeitet, sie trieben das Werk Gottes vorwärts und Gott segnete sie. Also wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir zusammenschmelzen. Im Winter, wenn es friert, können auch Dinge zusammenfrieren. Aber das hält nur noch so lange zusammen, wie Frost ist. Und wenn der Frost vorbei ist, dann fallen die Teile auch wieder auseinander. Aber wenn wir das Bild vor Augen haben, wenn Alteisen und alles in den Schmelzofen hineingeworfen wird und der erhitzt wird, da ist eine vollkommene Einheit der ganzen erhitzten Eisenmasse und wir wissen nicht mehr, welches Teil vom Audi kam, das andere Teil vom Mercedes und so weiter. Das ist jetzt alles eins, zusammengeschmolzen. Das bewirkt der Heilige Geist. Und wir werden ein Herz und eine Seele und die biblische Gemeinschaft wird gepflegt. Da ist dann ein biblisches Miteinander und Füreinander, das wird sich vertiefen, wo man wirklich die Heiligung auslebt. Und das, muss ich sagen, ist auch mein Gebet immer wieder, Herr, hilf mir, die Heiligung auszuleben, Tag für Tag. Gottes Wort sagt, leidet ein Glied, so leiden alle Glieder, ist ein Glied in der Not, so helfen die anderen. Das ist dieses herzliche Miteinander, auch die ernste Fürbitte, die willige Mithilfe. Und Geschwister im Herrn, für wahre Einheit ist der Heilige Geist und die Heiligung unbedingt notwendig. Ich glaube, Bruder Sonnenberg hat es gesagt, wenn der Herr nicht bei den Jüngern gewesen wäre, dann hätten sie sich verzankt vorher. Aber der Herr war mit ihnen, der hat korrigiert, hat hingewiesen und nach dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, wie bereits gesagt, arbeiteten sie Hand in Hand. Wir brauchen den Heiligen Geist, um mehr Frucht zu bringen. Christus sagt in Johannes 15, Vers 2, eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Bei Ungeheiligten treten manche unschöne Kundgebungen auf. Sie möchten gerne die erste Geige spielen, den ersten Platz einnehmen, gerne gelobt, gerühmt werden und vorne anstehen. Oder dass man vielleicht auch viel mehr auf die äußerliche Eitelkeit schaut, anstatt auf die innere Schönheit der Seele. Und Geheiligte, sie haben diese und andere Dinge noch mehr überwunden. Natürlich müssen sie wachen und beten, auch den Sieg zu behalten. Ein Bruder berichtete mir mal von Bruder Ebel Folgendes. Er reiste damals in der dritten Klasse in Russland in den Baltikum. Und als er dort ankam, fragt ihn jemand, ja, warum bist du denn mit der dritten Klasse gefahren? Der Bruder meinte es gut und meinte, ja, warum hast du vielleicht nicht die bessere Klasse genommen, die zweite oder so? Und der Bruder Ebel soll dann geantwortet haben, weil es keine vierte Klasse gab. Deshalb habe ich die dritte genommen. Also wir sehen die Demut, die Einfachheit, die Schlichtheit. Nicht nach oben, ruhig nach unten. Und ich bin auch willig, noch geringer zu reisen als in der dritten Klasse. Und solch ein Leben segnet Gott. Geheiligte haben mehr Gnade, auch Unrecht zu ertragen, Ermahnungen anzunehmen. Sie haben auch mehr Verständnis für andere, besitzen mehr Willigkeit und Gnade, sich selbst und persönlich aufzuopfern, um sich auch dem Herrn hinzugeben. Und wenn ich auch hier mal praktisch werden darf, wenn jetzt manche Renovierung anstehen, ja, wie wichtig ist es dann auch wirklich, willig zu sein, Opfer auf sich zu nehmen, sein Bestes zu tun. Und da mag der Feind manchmal kommen und sagen, ach, was wirst du heute da zum Bau hingehen? Da sind genug, lass die anderen mal machen. Ja, so kann man denken. Aber willst du dem Herrn ganz ergeben dienen und dein Bestes für ihn tun, dann setze du dich auch nach deiner besten Kraft ein und tue dein Bestes und der Herr wird es segnen. Ich habe auch schon bei uns gesagt, da sind manche Arbeiten in der Gemeinde, wenn vielleicht auch so Feste sind wie Ostern oder mal Erntedankfest, dass manches zu besorgen, vielleicht für die Mahlzeiten. Ja, da sind manche Arbeiten, die werden getan. Die Mehrzahl der Gemeinde sieht das gar nicht, wer da wann im Einsatz ist und Vorsorge trifft, Besorgungen durchführt, aber der Herr sieht es. Er schreibt es doch auf. Er weiß, wie viel Stunden man für das Herrn Sache aufgeopfert hat und wie willig das Herz auch in der Sache war. Die Geheiligten sind Menschen, die ins geistliche Leben tiefer eingedrungen sind und das fehlt doch reichlich in dieser Zeit und Gott gebe es mehr, dass Menschen sich nach dieser Gnade ausstrecken. Ein weiterer Punkt. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil wir Gottes Gegenwart so nötig haben. Die Seelen werden nur dann erquickt, wenn der Geist Gottes unter uns wohnt, wenn er wirkt durch die Verkündigung, durch die Botschaft, durch den Einzelnen. So habe ich es von einer Predigt gehört, der Bruder August Krebs predigte, wahrscheinlich dann Volynien über Heiligung und dann wurde eingeladen, Heiligung zu suchen. Und der Geist Gottes wirkte dermaßen, dass die ganze Versammlung aufstand und alle suchten dieses Gnadenwerk, so dass dann Bruder Sonnenberg zu Bruder August Krebs sagte, ja, was machen wir jetzt? Wie kann man so viel einzelne Gebete auch jetzt beten mit dem Einzelnen? Nun, dann kamen sie zu der Lösung, dass sich jeder niederkniet und persönlich um die Heiligung betet und dann erkennen wir doch daraus, der Geist Gottes wirkt in ihrer Mitte. Das war kein totes Wort, das war das lebendige Wort Gottes, die Wirkung und Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Heiligen Geist, um ein Segen zu sein. Ohne den Heiligen Geist ist der Mensch oder der Bekehrte wie eine Taschenlampe mit einer schwachen Batterie, in der das Licht immer schwächer wird, bis es ganz erlischt, bis es ganz dunkel wird. Und bei solchen Menschen, die so ohne die Heiligung durchs Leben gehen, da beobachtet man auch so oft den Eigensinn, alles muss so gehen, wie ich will. Und wie es geht man nicht so, wie ich will, na, dann ist man gleich beleidigt und zieht sich vielleicht zurück. Es gibt viel Probleme, möglicherweise in der Ehe oder vielleicht auch in der Verwandtschaft. Und geliebte Herren, das brauchte doch alles nicht sein. Wenn wir wirklich ganz auf den Altar legen, uns hingelegt haben, wir sind doch dann, wie Gottes Wort sagt, ein lebendiges Opfer. Und ein Opfer, das war dann dem Herrn gegeben, das war tot, das war zum Verbrennen sozusagen da. Und es ist ja nicht so, dass wir keine Gefühle mehr haben. Selbstverständlich empfinden wir Ungerechtigkeit oder Herabsetzung oder Vernachlässigung. Aber durch die Heiligung haben wir die Kraft, das doch zu tragen und Gott anheimzustellen. Und ich habe es schon manchmal gesagt, indem wir manchmal nachgeben, den Willen des anderen dem Vorrang lassen, und dann vielleicht ins Kämmerlein gehen und darüber beten, dann kann Gott das Herz des anderen wieder so bewegen, dass unsere Vorstellung zum Tragen kommt und der andere vielleicht von alleine sagt, naja, du hast doch recht, machen wir es besser. So, ich will nur damit zeigen, wie Gott das auch manchmal so reichlich segnet, wenn wir den Eigensinn lassen, demütig sind und es auch Gott anheimstellen, auch wenn manche Gemeinde fragen, sind, und den Satz habe ich mir gut gemerkt, vieles wird viel mehr zurecht gebetet als zurecht geredet. Und das ist so wahr, dass viel mehr Dinge zurecht gebetet werden können. Der Heilige Geist, der gibt auch Kraft, persönliche Energie, damit wir anderen ein Segen sein können. Er treibt uns durch seine Kraft, durch seine Aufmunterung, seinen Trost. Ich weiß noch so, war das 1991 oder 92, als damals der Ortsprediger wegging, waren ja auch harte Kämpfe gewesen. Und ich wusste auch um Geschwister, ja, die habe ich auch gedacht, naja, wie werden die sich entscheiden? Bleiben sie jetzt auf dem richtigen Weg oder nicht? Und empfand diese zu besuchen. Persönlich fühlte ich mich aber so schlecht, am besten hätte ich mich hingelegt. Und empfand doch, sie zu besuchen. Und auch für solche Arbeiten gibt der Herr Kraft und hilft, auch diesen Dienst für ihn zu erfüllen. Er stärkt auch unseren Körper. Und wo Menschen besonders gebraucht werden, da liegt die Erfahrung der Heiligung vor. Und wir finden diese Aussage bestätigt in Johannes 7, die Verse 38 und 39, Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihm glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. Von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, also viel Segen wird von dem Menschen ausgehen, er ist auch anziehend für andere. Natürlich, bei manchen tropft es nur noch. Das ist kein lebendiges Wasser, kein Strom. Aber wir haben das Vorrecht, dass auch von unserem Leibe sozusagen, von uns aus lebendiges Wasser fließt. Nun, da ist die Frage eben, was fließt von uns, wie viel fließt von uns. Wir haben den Zugang zu der Quelle, zu dem Heiligen Geist. Wir wollen ihn doch gerne nutzen und auch Gott bitten, dass von uns solch ein Segensstrom fließen möge. Was bewirkt der Heilige Geist? Er erfüllt den Menschen, er zieht in den Menschen ein, er nimmt ihn völlig in Besitz. Und wir lesen dann auch in der Apostelgeschichte, dass Neuanfüllungen geschehen können nach der Apostelgeschichte 4, Vers 8. Petrus hatte ja schon die Heiligung zu Pfingsten erlebt und erfahren. Da heißt es, Petrus voll des Heiligen Geistes sprach zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht, das hier verwandte Verb bedeutet neue Erfüllung. Er war also erfüllt mit dem Heiligen Geist, bekam hier aber eine Neuanfüllung, eine besondere Kraft für diesen Moment, für diese Ansprache und für die Verkündigung in dieser Situation. Der Heilige Geist ergibt auch Mut, Apostelgeschichte 4, Vers 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen denn Gott. Also unser Gehorsam Gott gegenüber muss immer an erster Stelle stehen. Und dann kommt erst der Mensch, wer es auch sei. Vers 21, aber sie drohten ihnen und ließen sie gehen und fanden nicht, wie sie sie peinigten, um des Volkes willen, denn sie lobten alle Gott über das, was geschehen war. Sie waren also mutig, sie waren im Herrn ganz getrost. Sie wurden bedroht und konnten doch nicht schweigen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Oder noch Apostelgeschichte 4, Vers 33, und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu und war große Gnade bei ihnen allen. Große Taten wurden dann auch durch den Geist Gottes gewirkt. So lesen wir es dann auch noch weiter und damit komme ich auch langsam zum Schluss. Apostelgeschichte 19, die Verse 10 und 11. Und es geschah zwei Jahre lang, dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesu hörten beide Juden und Griechen, und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. Das wirkte Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes, und nach einer anderen Übersetzung heißt, dass Gott ganz außerordentliche Wunder geschehen ließ durch Paulus, also außerordentliche Wunder. Es sollten nicht nur Vereinzelte um den Heiligen Geist beten, sondern derjenige, der da weiß, der sollte es tun, der sollte sich nach dieser Kraft ausstrecken, dass der Heilige Geist ihn erfüllt. Und wir wollen auch beten, dass der Geist Gottes hier an diesem Ort sein Wirken hat, in allen Bereichen. Und dass auch ihr hier so als Gemeinde ein Ort sein könntet, wovon Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das gebe Gott. Amen.